Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mit Jan-Philipp Sintka ist heute einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller hier zu Gast. Von seinem Debüt Das Herzen hören wurden weit über 3 Millionen Bücher verkauft. Ich grüße Sie, Herr Sintka. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Inzwischen ist aus Das Herzen hören eine Trilogie geworden, die uns immer wieder nach Myanmar versetzt. Dort spielt teilweise das Geschehen. Und Sie sind gerade erst wieder da gewesen. Anfang der Woche sind Sie wieder zurückgekehrt. So kurz nach so einer Rückkehr aus dieser ganz anderen Welt. Was vermissen Sie am meisten?
Ach, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich, obwohl ich ja nun seit 25 Jahren dahin fahre und oft 2-3 Mal im Jahr, ist es immer wieder ein leichter Kulturschock, wenn ich zurückkomme. Ich glaube, am meisten vermisse ich zum einen die Freundlichkeit, also dieses Lächeln. Da werde ich ja im Sekundentakt mit Lächeln beschenkt, wenn ich dort unterwegs bin, und zwar ganz herzlichen, warmen Lächeln. Das passiert mir hier eigentlich weniger, muss ich zugeben. Und das andere ist die Gelassenheit. Das Ruhige, was dort einfach den Alltag bestimmt. Und das ist, Yangon ist ja eine Großstadt, und selbst da hat es ein anderes Tempo, eine andere Gelassenheit.
Können Sie sich die bewahren, wenn Sie hier sind?
Für ein paar Tage, leider. Also ich wünschte, ich könnte sie mir länger bewahren.
Sie nennen Myanmar Burma. Warum eigentlich?
Also der offizielle Name ist ja seit 1989 in Myanmar von der Militärregierung damals festgelegt. Die Engländer haben es damals Burma genannt. Und ich finde, Burma klingt einfach viel schöner. Und viele meiner
Gar kein politischer Hintergrund?
Nee, also viele meiner burmesischen Freunde sagen auch weiterhin Burma. Das war ja so, dass Myanmar wurde es auf Burmesisch genannt und dann kamen die Engländer auf Englisch Burma. Und das wäre so, als wenn wir jetzt, die Deutschen, darauf bestehen würden, dass wir in allen Sprachen Deutschland heißen müssten und nicht Tyskland oder Germany. Und für mich ist Burma so viel schöner als Myanmar, deshalb nenne ich es so.
Herr Sintka, Ihr Erstling wird verfilmt. Sind Sie fündig geworden?
Ja, Das Herzen hören wird nun endlich verfilmt. Ich war da mit dem Regisseur Detlef Buck und einem der Produzenten, Dani Kraus. Und wir haben uns zum einen nach Drehorten umgeschaut und wir haben natürlich auch schon mal angefangen, uns nach Schauspielern umzuschauen, was beides nicht leicht ist, weil die Filmkultur in Burma ist ganz anders. Und auch Kalor, wo ein großer Teil des ersten Buches Herzen hören spielt, hat sich natürlich in den letzten 25 Jahren auch verändert.
Ja, man muss ja nicht am Originalschauplatz drehen, Sie möchten das aber.
Ja, ich glaube, dass das schon etwas Besonderes wäre. Es wäre auch der erste große Film, der in Burma, also ich meine, wir reden hier über eine 10-Millionen-Produktion, Kino, internationale Koproduktion, das wäre der erste Film wahrscheinlich seit 50 Jahren, der in Burma so produziert wird. Das ist schon was Besonderes.
Wie frei können Sie sich da auch umgucken und auf die Leute zugehen und umgekehrt? Wie frei kommt
Mittlerweile ihr? Ist das ist eine der schönen Veränderungen dort, dass die Angst ist erstmal weg. Also man kann sich da völlig frei bewegen, man kann da auch drehen. Es gibt noch nicht mal dieses sogenannte Script Approval, dass man das Drehbuch vorher einreichen muss. Also die Zensur findet erst einmal nicht statt.
Sind Ihre Bücher in Burma eigentlich bekannt?
Ja, das macht mich natürlich, also die ersten beiden Burma-Romane sind ja in 35 Sprachen übersetzt und unter anderem auch in Burmesisch, und dort sind sie Bestseller. Also sie sind ein Bestseller in Burma, wenn sie 1000 Bücher verkaufen, und ich glaube, die ersten 200 hatte ich selber gekauft, deshalb war das jetzt nicht so schwer, aber wir haben pro Buch 10.000 davon verkauft. Und in Burma bin ich so etwas wie ein Local Hero. Da werde ich dann schon auch mal auf der Straße angesprochen, um eine Signatur gebeten oder im Teehaus. Das ist sehr schön.
Ihre Bücher spielen ja das nur schon mal vorab irgendwie. Das ist, wie gesagt, eine Trilogie. Der dritte Teil erscheint jetzt im Herbst.
Ja, Das Gedächtnis des Herzens erscheint am 2. September. Ja.
Und es spielt nicht immer nur in Burma, sondern es geht auch um eine Amerikanerin, die auch burmesische Wurzeln hat, die ihre Familie, die sucht. Und also man überschreitet immer wieder auch die Ozeane. Sie waren 1995 das erste Mal dort. Ich denke mir immer, das muss doch jetzt wahrscheinlich eine Zeitreise sein. Erkennen Sie das Land von damals eigentlich noch wieder?
Also erstmal war es damals eine Zeitreise und ich weiß eigentlich erst jetzt, was für ein Privileg das für mich war. Das gibt es heute, glaube ich, auf der Welt gar nicht mehr. Ich bin mit dem Flugzeug von Bangkok nach Yangon geflogen. Das ist eine Stunde Flugzeit. Das ist ja Berlin, Zürich oder Hamburg, Frankfurt, München. Und ich habe in der Zeit 80 Jahre zurückgelegt. Es gab keinen Verkehr, es gab keine Werbung, es gab keine Geschäfte. Die Menschen gingen auf den Straßen spazieren. das war unfassbar. Also ich bin 80 Jahre zurück. Ich war so verwirrt, dass ich irgendwann meinen Fahrer fragte auf dem Weg in die Innenstadt, ob es hier ein McDonald's gibt. Ein Fastfood-Restaurant.
So als Zeichen.
Als Zeichen, wie weit war der Westen. Und dann fuhr der weiter. Irgendwann drehte er sich um und fragte mich, McDonald's, sagten Sie, ist der Herr vielleicht Schotte? Der hatte da noch nie was von gehört.
Mhm. Ja, Sie waren damals Stern, beim Stern und
genau.
Waren als Journalist dort.
Ja.
Mein Eindruck ist ja, wenn Sie jetzt also sagen, damals war es eine Reise in 80 Jahre zurück.
Mhm.
So, welchen Sprung hat das Land jetzt gemacht?
Dann hat sich eigentlich erstmal für 15 Jahre überhaupt nichts verändert und dann ging ja langsam die Reform los. 2012, Aung San Suu Kyi wurde entlassen, dann kamen die Wahlen, jetzt ist sie mit an der Macht. Da hat sich natürlich schon enorm viel verändert, zum Positiven wie zum Negativen. Positiv hatte ich schon erwähnt, es ist eine ganz andere Freiheit dort. Man kann sich engagieren politisch.
Hat jeder was davon? Also hat von arm bis reich jeder was von diesem Wechsel?
Nein. Also wirtschaftlich die Schere wird viel größer. Es gibt mittlerweile wirklich, es gab früher schon sehr reiche, wenige. Das waren dann eben die mit dem Militär zusammengearbeitet haben. Es entsteht langsam, ganz langsam eine Mittelschicht. Aber für viele Menschen wird das Leben härter, weil die Inflation hoch ist und die Wirtschaft lahmt.
Tourismus nimmt ordentlich Anlauf oder ist schon mittendrin angekommen?
Das war so, Burma war dann ein Hype, nachdem 50 Jahre überhaupt keiner hinfuhr oder hinfahren durfte. Plötzlich fuhr jeder nach Burma, so um 2015, 16. Und das ist völlig eingebrochen nach dieser furchtbaren Rohingya-Krise im vergangenen Jahr, den Bildern, die um die Welt gingen, das Elend. Da ist also der Tourismus ist massiv eingebrochen.
Was hat das eigentlich, diese Krise gerade, die Sie ansprechen, die Gewalt gegen die Rohingya, was hat das in Ihnen ausgelöst? Sie sprechen ja jetzt vor allem auch so von den freundlichen Menschen. Haben Sie,
ja.
was haben Sie da in sich?
Also ich war natürlich erschüttert, wie ich immer erschüttert bin, wenn ich so furchtbare Geschichten lese, furchtbare Bilder sehe. Es hat mich jetzt nicht überrascht, im Gegensatz zu vielen anderen auf der Welt, die gedacht haben, oh mein Gott, das sind die besseren oder die schöneren, die friedlicheren Menschen. Das habe ich nie gedacht, weil ich ja weiß, was das Militär dort in den 50 Jahren der Bevölkerung angetan hat. Das sind ja nicht die, vorher haben sie die Schan verfolgt, die Karen verfolgt. Ich habe schon andere Flüchtlingslager besucht. Also ich weiß, wie brutal dort vorgegangen wird. Was mich ein bisschen erschüttert hat, war bei einer Reise kurz nach dieser großen Krise, dass ich weniger Empathie bei meinen burmesischen Freunden erlebt habe, als ich es eigentlich gedacht habe. Und da war ich ein bisschen überrascht.
Empathie mit den Flüchtlingen.
Mit den Flüchtlingen, dass ihr da, ihr habt doch diese Bilder gesehen. Mhm. Und man kann ja sagen, die gehören hier nicht hin und man kann streiten, alles möglich. Aber erstmal sehe ich doch dieses Leid, was hauptsächlich Kinder und Frauen betroffen hat. Da muss ich doch erstmal mitfühlen. Und da habe ich dann gedacht, das habe ich ein bisschen unterschätzt und da habe ich gedacht, natürlich, wenn Sie 50 Jahre unter einer Militärdiktatur leben, die so brutal ist, da entwickeln Sie vielleicht nicht unbedingt mehr Empathie mit Menschen, die dann verfolgt werden. Also das hinterlässt eine Spur in der Psyche eines Volkes.
Sagen Sie, wie nah war Ihr Kontakt eigentlich immer? Weil das muss ja auch, also ja, wie, nee, ich lasse es bei der Frage, wie nah war Ihr Kontakt zu den Menschen? Wie?
Ich glaube, dass der sehr nah mittlerweile ist, weil ich doch viele Freunde, wenn sie 25 Jahre in ein Land fahren, 2-3 Mal im Jahr, die Menschen wieder besuchen, die Menschen merken, der kommt tatsächlich wieder. Jetzt hat man meine Bücher dort gelesen. Also ich habe immer guten Zugang gefunden. Mhm. Vielleicht auch, weil ich da nicht hinreise, in keins der Länder, auch China nicht, als Richter. Ich fahre da nicht hin, um etwas gut oder schlecht zu finden. Ich fahre da hin, um zu verstehen. Fragen zu stellen, um es mir anzugucken.
Und welche Geschichten finden dann Eingang in Ihre Bücher? Welche Geschichten bleiben quasi bei Ihnen und wollen aufgeschrieben werden?
Ganz unterschiedlich. Viel läuft auch unbewusst ab. Das habe ich gemerkt, als ich Herzen hören schrieb. Da geht es ja um die große Liebesgeschichte. Erstmal zwischen einem blinden Jungen, der Herzen hören kann, also auch aus der Ferne, und dann seiner geliebten Mimi, die nicht laufen kann. Also er trägt sie dann durch die Welt, sie wird zu seinen Augen, er wird zu ihren Füßen. Und als mir diese Idee kam, fiel mir plötzlich wieder ein, dass ich auf einem Markt ein Mädchen gesehen hatte, die verkrüppelte Füße hatte und die sich mit einer solchen Würde und mit solcher Anmut kriechend über den Markt bewegt hat, dass mich das tief gerührt hat. Das hatte ich aber vergessen. Hm. Und beim Schreiben kam das plötzlich wieder. Also das ist das Unbewusste und viel ist natürlich dann bewusst, weil ich für alle meine Bücher, da sie in Asien spielen, sehr viel recherchieren muss.
Aber Burmesisch sprechen Sie nicht?
Nein, Das ist eine wahnsinnig schwere Sprache, die hat drei Töne und meine Freunde, die mir immer Wörter beibringen, lachen sich tot.
Was heißt drei Töne?
Die haben drei Höhen. Also sie können das in drei verschiedenen Tonlagen aussprechen, dasselbe Wort, und es hat drei verschiedene Bedeutungen. Und die versuchen mir immer Burmesisch beizubringen und lachen sich scheckig.
Aber so beim Recherchieren ist das natürlich auch ein bisschen eine Hürde, sind so abhängig von der Übersetzung.
Also ich bin von Übersetzern, von meinen Freunden abhängig. Es gibt natürlich schon auch eine Anzahl, die wirklich sehr gut Englisch sprechen.
Und dann habe ich so gedacht, es ist ja, also die Augenhöhe zu wahren, zwischen dem auf die Exotik gucken und sich von der natürlich auch angezogen fühlen, vielleicht für den europäischen Markt auch Exotik, sie verkauft sich ja vielleicht auch besser, aber die Augenhöhe zu nennen, ist das nicht eine Gratwanderung?
Absolut. Also ich habe das gemerkt, als ich zum ersten Mal nach Burma fahre, da gab es 5 Autos auf der Straße und wir brauchten 20 Minuten in die Stadt. Heute brauchen sie 1,5 Stunden, weil es ein einziger Stau ist, und ich saß neulich im Stau und es war smoggig und wir kamen nicht voran, es war irre heiß. Und ich habe gedacht, mein Gott, war das Land schön, als es nur 3 Autos auf den Straßen gab. Ja.
Vorsicht,
aber dann habe ich nachgedacht, ich fand es natürlich besonders schön, als nur 3 Autos auf den Straßen waren, weil ich in einem der 3 Autos gesessen habe. Hätte ich damals mein Gepäck vom Flughafen in die Stadt schleppen müssen, hätte ich das nicht mehr so pittoresk gefunden.
Jan-Philipp Senka soll als Schüler in einem Aufsatz geschrieben haben, ich will Schriftsteller werden. Ist es dann ja jetzt auch geworden, schon vor langer Zeit. Stimmt diese Kindergeschichte eigentlich oder ist das eine schöne Anekdote?
Nein, die stimmt. Meine Mutter hat mir den Aufsatz mal gezeigt. Da schrieb ich als 13-Jähriger Schriftsteller als Berufswunsch.
Und was wollten Sie, was stellten Sie sich darunter vor?
Ich weiß es nicht. Also ich habe immer gerne gelesen, ich habe eigentlich auch immer gerne Geschichten erzählt. Ich war kein guter Schüler und habe meine Klasse dann immer damit unterhalten, dass ich Geschichten erzählt habe. Und ich weiß noch, dass wir dann zusammen nach dem Abitur gesessen haben in der Familie und meine Eltern wollten wissen, was ich denn jetzt studieren wollte. Und ich habe gesagt, aber ihr wisst doch, ich will nicht studieren. Ja, was willst du denn machen, Junge? Ich sagte, Bücher schreiben. Und dann guckten die mich an und sagten, aber worüber denn?
Ja, genau.
Und ich wusste damals schon, worüber ich schreiben wollte, über die Liebe und über das Leben. Aber ich wusste dann auch, dass ich wahrscheinlich erst mal leben sollte und meine ersten Lieben erleiden sollte, bevor ich drüber schreiben kann. Das habe ich dann auch exzessiv getan.
1960 sind Sie geboren, in Hamburg aufgewachsen. So, jetzt habe ich schon rausgehört, in Ihrem Elternhaus stand Literatur und Lesen durchaus hoch im Kurs.
Ja, es wurde viel gelesen, aber meine Eltern waren Einzelhändler und alle Verwandten haben auch irgendwas damit zu tun, von Bank und Einzelhandel und so weiter. Also da gibt es niemanden in der großen Verwandtschaft, der irgendwie in die Richtung Schreiben oder Kunst gegangen ist.
Und Sie sind so ein bisschen, also wenn beide beschäftigt waren, mussten Sie sich auch viel selbst beschäftigen selber? Oder?
Ja, wobei ich habe immer wahnsinnig gerne Fußball gespielt. Also ich war jetzt nicht die
Leseratte. Gar nicht so der vergeistigte Kopf.
Gar nicht. Nee, sondern ich habe gerne gelesen, aber ich habe auch irre gerne draußen gespielt und Fußball gespielt. Und was ich meinen Eltern wirklich hoch anrechne, was ich mir als Beispiel zu nehmen, ich glaube, sie haben nie wirklich verstanden, was ich da eigentlich, warum ich das mache. Also Journalist dann werden und dann Schriftsteller. Aber sie haben immer an mich geglaubt und haben das immer unterstützt.
Aber das mit dem Bücherschreiben und nicht wissen, worüber eigentlich? Oder beziehungsweise doch eigentlich schon zu wissen, worüber. Das heißt, das zeugt ja auch von einem doch ziemlich ausgeprägten Selbstbewusstsein. Ich habe was zu sagen, oder?
Ja, daran liegt natürlich auch eine gewisse Eitelkeit.
Reisen, war das schon mal damals schon Ihr Ziel? Weil es ist dann ja, sind jetzt ja Bücher vor allem geworden. Auch als Journalist waren Sie in Asien.
Überhaupt nicht. Also meine Eltern sind überhaupt nicht reiseaffin. Die sprechen auch beide keine Fremdsprache. Mein Vater hat sich, glaube ich, einmal ins nicht deutsch sprechende Ausland getraut. Und ansonsten, da war das erste Mal im Ausland, da war ich, glaube ich, 15 oder 16.
Also das heißt, wie kam dann die Asienliebe zustande?
Das war sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Ich war beim Stern eigentlich als Reporter für Deutschland, war 28 und hatte dann eine Geschichte, die in Deutschland und Vietnam spielte, und bin dann nach Vietnam gefahren. Weiß noch, wie ich da morgens durch den Jetlag nicht schlafen konnte, rausgegangen bin, und das hat mich überwältigt. Das war fast, also meine burmesischen Freunde sagen ja auch, ich muss in einem vorherigen Leben schon mal Burmese gewesen sein. So vertraut ist mir das Land. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es waren die Gerüche, es war die Menschen, es war das Lächeln, es war alles. Ich hatte das Gefühl, hier bin ich.
Ich dachte jetzt tatsächlich, dass das irgendwie schon vielleicht so als Schüler irgendwie schon so aufkam und die Welt sehen und dann über die Welt schreiben. Aber es war irgendwie gar nicht. Also dieser Entschluss irgendwie schreiben, den haben Sie dann ja weiterverfolgt, auch wenn Ihre Eltern, finde ich eine sehr nette Geschichte, erstmal fragen, was willst du eigentlich schreiben, und Sie es gar nicht beantworten können. Sie haben es dann aber doch versucht, ne?
Ich habe viele Romananfänge in den Schubladen, ja, aber da bin ich nie über die ersten 20 Seiten hinausgekommen.
Aber heben Sie auf? Die heben Sie auf?
Ja.
Ach, vielleicht wird da ja nochmal was draus. Wie haben Sie dann angefangen mit dem Schreiben? Sie haben jetzt eben Journalismus erwähnt. Auch das muss man ja irgendwie lernen. Abitur haben Sie gemacht, studieren genau. Wollten Sie nicht. Warum haben Sie das eigentlich so abgelehnt?
Das ist intuitiv. Ich bin jemand, der sehr auch spannend schreiben ist, glaube ich, sehr intuitiv. Ich habe gemerkt, ich habe mich eingeschrieben. Ich war, glaube ich, Student für Geschichte, Politik und Deutsch. Und ich bin, glaube ich, zweimal hingegangen und habe gemerkt, das ist es nicht. So lerne ich nicht. Ich lerne auch dann mein großes China-Interesse. Ich hätte ja auch Sinologie studieren können. Niemals. Also ich muss das erfahren. Ich muss Menschen dazu haben. Ich muss Geschichten dazu haben. Ich muss das riechen können. Und so versuche ich auch, meine Bücher zu schreiben, dass sie die hineinziehen in eine andere Kultur, auch sinnlich.
So, und Reporter sind Sie dann geworden, erst beim NDR. Sie haben vorhin erzählt.
Ja, ich konnte ja nichts anderes. Also ich hatte die Schülerzeitung gemacht und hatte mich immer für Journalismus interessiert. Ich habe, glaube ich, schon zum 10. Geburtstag ein Spiegelabonnement geschenkt bekommen, weil so gerne Journalismus interessierte mich. Und dann bin ich zum NDR, aber Radio war nicht das Richtige, weil ich eben gerne schreibe. Und dann habe ich mich so als Freier durchgeschlagen, habe ein paar Praktikas gemacht und bin dann mit 27 beim Stern gelandet als Reporter.
Und haben dann gedacht, jetzt bin ich angekommen?
Nee, überhaupt nicht.
Warum nicht?
Ich wollte eigentlich auch gar nicht zum Stern. Also ich habe den Stern auch nicht gelesen. Und die haben aber so wahnsinnig nett zu mir. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal für 2 Jahre. Da kann ich ja nichts verlieren. Probier das mal aus. Und dann fanden die das sehr schön, was ich gemacht habe, und haben mich dann gefragt, ob ich nicht Korrespondent in Amerika werden wollte. Und das hat mich dann fasziniert. Dann bin ich nach New York gefahren und das war auch so eine überwältigende Erfahrung. Und dann bin ich mit 30 Amerika-Korrespondent geworden.
Und haben gleichzeitig eine Familie mit Kindern gegründet, die dann mitziehen durften.
Meine Frau ist mitgekommen nach New York und da haben wir dann 5 Jahre gelebt. Das war großartig. Und dann sind wir nach Hongkong gegangen, weil da war dann schon die Asien-Affinität. Da hatte ich dem Stern gesagt, wenn mal Asien frei wird, das würde ich gerne machen. Und das wurde dann frei und dann bin ich nach Hongkong Asien-Korrespondent geworden. Und da kam eine Frau auch mit und da haben wir dann 2 Kinder bekommen.
Es klingt irgendwie so easy.
Nee.
Weil, so wie Sie sagen, dann wollte ich das und dann wollte ich das ausprobieren. Da wusste ich, das ist nichts für mich, das ist aber doch.
Nein, dann müsste meine Frau wahrscheinlich mit im Studio sein. Würde Ihnen die anderen Seiten erzählen.
Ja, sagen Sie sie mal.
Das erfordert schon, das ist ein großer Kraftaufwand, natürlich auch dieses viele Reisen. Meine Frau hat mal ausgerechnet, ich glaube, da waren wir 20 Jahre. Zum 20. Hochzeitstag hat sie ausgerechnet, wie viele Jahre wir getrennt waren. Das waren 6.
Ja, dann haben Sie den Hochzeitstag ja vielleicht noch vor sich. Den 20. tatsächlich, wenn man die Zeit abrechnet. Erinnerungen an den Berufsanfang, an den Einstieg. Sie haben gesagt, es war ganz toll. Und hat sie dann letztlich auch, also da war dann Hongkong, da war dann die Liebe zu Asien schon erwacht. Wenn Sie als Reporter, wenn Sie an die Zeit sich noch erinnern, welche Geschichten waren es denn da, die Sie dann gebracht haben?
Na, als Korrespondent haben Sie ein wahnsinnig breites Spektrum.
Also vor allem dann auch die ganzen Länder.
Ganzen Länder. Und Sie müssen ja von Unterhaltung über Politik, über Wirtschaft, über Katastrophen, ich weiß, Erdbeben in Japan, das war eine Wahnsinnsgeschichte damals in Kobe. Also da müssen Sie wahnsinnig flexibel sein.
Und dann haben Sie irgendwann gemerkt, die Geschichten, die ich da so auf ein paar Seiten ausbreite, reichen mir nicht?
Nein, also ich wusste immer, das ist ein Umweg. Das ist ganz toll, aber es ist ein Umweg. Was ich eigentlich machen will, ist Romane schreiben.
Das ist geblieben.
Ja, absolut. Also ich glaube, fast jeden Tag habe ich gedacht, toll, was du hier machst, aber es ist ein Umweg. Und ich habe immer Geld gespart, weil ich wusste, wenn ich meinen ersten Roman schreibe, wird mir natürlich kein Mensch irgendeinen Vorschuss geben. Da muss ich von Erspartem leben. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe 99 damit in Absprache mit meiner Frau, und ich kann ihr wirklich gar nicht dankbar genug sein, weil sie das immer alles mitgetragen hat.
Ganz schön mutig, Sie haben Ihren Job dann gegeben.
Ja, erst mal 2,5 Jahre unbezahlten Urlaub genommen. Mhm. Und das ging dann mit dem Stern. Und da haben wir dann 2,5 Jahre von unseren Ersparnissen gelebt. Die waren danach alle. Und in der Zeit habe ich den ersten Roman, Das Herzenhören, geschrieben. Und weiß noch, wie ich dann fing ich an. Ich meine, ich habe von dem Moment 20 Jahre lang geträumt. Dann saß ich in einem kleinen Büro in Upstate New York, in unserer kleinen Hütte, und sagte so, und jetzt darfst du deinen Traum leben. Mhm. Und plötzlich kriege ich eine wahnsinnige Angst.
Ob es überhaupt der Traum noch ist.
Ob es der Traum ist und ob ich es kann. Und wenn ich es nicht kann, dann habe ich noch nicht mal mehr einen Traum.
Und?
Ich wusste nach 8 Wochen, das ist, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Das ist ja ein Traum. Ich meine, ich sitze auch heute noch. Ich sitze in meinem Büro, ich höre klassische Musik, träume vor mich hin, was ich schon als Schüler gern gemacht habe, so ein Tagträumer, und darf das auch noch aufschreiben.
So weit, so gut. Und dann sind ganz viele Blätter beschrieben. Und leben kann man davon aber erst, wenn sie auch jemand liest.
Richtig. Ich war natürlich überzeugt, Sie kennen mich ja jetzt schon ein bisschen, dass sich dieses erste Buch Herzenhorn wahnsinnig verkaufen wird. Also ich habe mit 60.000 Hardcovern in den ersten 2 Monaten gerechnet. Und ich weiß noch, wie meine Frau mich da mal fragte, was machen wir eigentlich, wenn wir nicht so viel verkaufen? Und ich habe ihre Frage gar nicht verstanden.
Ja,
und Sie haben dann 6.000 in den ersten 2 Jahren verkauft. Davon kann man nicht leben.
Erstmal haben Sie ja sogar einen Verlag gefunden. Das ist ja auch
schon mal was. Ja, das. So. Der gab dann auch einen Vorschuss. Da hatten wir noch ein bisschen. Aber nach 2,5 Jahren war unser Geld alle. Und das Buch verkaufte sich nicht so, dass wir davon leben konnten. Also bin ich zurück zum Stern gegangen.
War das, haben Sie dann an Ihrem Talent gezweifelt oder an der Geschichte vielleicht doch, dass Sie doch nicht das Richtige erzählen?
Nein, also an meinem Talent, ich weiß gar nicht, also ich habe die Geschichte so erzählt, ich habe es nicht wirklich verstanden, weil ich habe gedacht, welche Bücher verkaufen sich hier so toll und warum meins nicht? Habe dann gelernt, das hat natürlich überhaupt nichts mit Gerechtigkeit oder mit irgendetwas zu tun, und bin dann zurück zum Stern, und das war wirklich schrecklich, weil ich für 3 Jahre dann einen tollen Job hatte und trotzdem wahnsinnig unglücklich war und mir sehr große Vorwürfe gemacht habe, dass ich doch dankbar sein sollte, diesen Job zu haben. Wie viele Leute möchten gerne für den Stern arbeiten? Ich habe hier einen guten Job, werde gut bezahlt und trotzdem bist du unglücklich. Und habe mit mir gerungen, und meine Frau bekam das mit und hat dann irgendwann gesagt, wir müssen was ändern, weil ich wirklich immer unglücklicher wurde. Und dann haben wir zusammen die Entscheidung getroffen, dass ich kündige.
Ohne dass das Buch schon irgendwie sich verkaufte.
Ja, das war
Ihre
ein
Frau
Sprung
hat,
ins kalte
das muss man vielleicht sagen, also die hat immer gearbeitet, sie ist Kunsthistorikerin.
Ja.
Aber wie kam denn dann die Wende zustande? Also, weil jetzt inzwischen, ich habe ja gesagt, Sie zählen zu den am besten verkaufenden deutschsprachigen Autoren.
Also, die kam in Deutsch, das ist eine wunderschöne Geschichte, weil es Ihnen zeigt, die Kraft des Lesers und des Buchhandels. Ich meine, ich bin nicht besprochen worden, ich bin nicht beworben worden.
Das Feuilleton hat Sie eigentlich ignoriert.
Völlig ignoriert.
Sind Sie da eigentlich böse auf uns?
Nein, überhaupt nicht. Meine Bücher verkaufen sich trotzdem, finden ihre Leser.
Aber Sie waren, Sie fanden es unmöglich.
Ich habe es nicht verstanden, sagen wir so. Und es kam wirklich nur durch Leser. Die haben das Herzenhören gelesen und das haben das weiterempfohlen. Und so hat es die Auflage von 6.000 bis jetzt in Deutschland sind es ja über 1 Million, ist ausschließlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda der Leser und der Buchhändler. Und der Durchbruch kam dann durch Amerika.
Sie sind nach Amerika und wollten das Buch da an den Mann bringen, an den Verlag bringen?
Das war mein ganz großer Traum. Und da bin ich von allen belächelt worden, weil ein deutscher Autor, der noch nicht mal in Deutschland erfolgreich ist, der wird nicht übersetzt. Und ich habe 8 Jahre gekämpft. Ich bin also von Agenten, von Verlagen, selbst von Übersetzern abgelehnt worden. Aber ich habe nicht aufgegeben, habe irgendwann einen Übersetzer gefunden und habe dann in meinem allerletzten Versuch, nachdem ich 25 Mal abgelehnt worden bin, einen kleinen Verlag gefunden, der das gemacht hat und die dann gesagt hat, weißt du, wir sind ein kleiner Verlag, wir verkaufen 3.000, 4.000 Bücher. Wenn wir von dir 5.000 verkaufen, sind wir happy. Und die haben jetzt über 500.000 verkauft. Und auch da ist es wirklich Mund zu Mund. Die Leser lieben diese Bücher.
Und wenn man in Amerika verkauft, dann ist es international?
Dann plötzlich. Alle wollten meine Bücher haben.
Inzwischen ist also wird das alles gar nicht mehr angezweifelt. Würden Sie Ihren Weg denn weiterempfehlen? Also
nein.
Lebe deinen Traum?
Ja, in dem Sinne schon. Aber ich sage, ich bin manchmal in Schulen unterwegs und erzähle so ein bisschen. Ich sage immer, es gibt so viele Wege. Jeder muss seinen eigenen finden. Für mich hat das funktioniert, weil ich eine große Beharrlichkeit habe, dabei aber auch ganz pragmatisch bin. Also wenn meine Kinder das genauso machen würden, würde ich natürlich auch sehr nervös sein. Man muss sehen, jeder muss seinen Weg finden, ja.
Wer einen Roman von Jan-Philipp Zenker in die Hand nimmt, wird angerührt sein von den schön gestalteten Einbänden beispielsweise. Faszinierende Landschaften sieht man da drauf. Es sind dann so Zeichen, so Ornamente drauf, Symbole. Man ist sofort irgendwie ein bisschen weit weg. Aber wer dann träumerischen Kitsch erwartet, liegt falsch. Ich habe jetzt gerade auch in der Vorbereitung am anderen Ende der Nacht gelesen. Das ist der 3. Teil der China-Trilogie. Und ehrlich gesagt, das ist ein Albtraum. Das ist ein absoluter Albtraum. Ein Kind wird entführt von Parteikadern, die Menschen verschenken. Folter korrupte Polizisten, eingeschüchterte Menschen, Misstrauen, Angst bestimmen die Gesellschaft. Ist das, Herr Sönke, das China von heute, wie Sie es kennen?
Ja, es gibt aber ja auch die positiven Seiten, auch in dem Roman. Es gibt Menschen, die anderen Menschen helfen, die ihr Leben riskieren für Fremde.
Ja, zum Teil dafür aber auch umgebracht werden.
Dafür auch einen Preis bezahlen. Mhm. Also ich habe ja das große Glück, da auch wieder das Privileg, China bereisen zu dürfen, auch seit 1995, also diese Entwicklung ja. dieses Landes 25 Jahre begleiten zu können. Und das ist einfach faszinierend.
Also kriegen Sie das manchmal noch auf die Reihe, das China von damals und das China von heute?
Ja, weil ich doch sehr viel durch meine Notizen gehe. Ich schreibe ja sehr viel auf, ich habe Fotos gemacht. Und das ist manchmal halt gar nicht zu fassen. Also wie schnell da sind Sie in Orten, fahren ein paar Jahre später. Und ein Freund hat mir erzählt, der war 3 Jahre in Amerika, ist zurück in seine Heimatstadt. Der hat noch nicht mal mehr sein Straßenviertel gefunden. Geschweige denn sein Haus, wo er geboren wurde. Also die Veränderung, die dort stattfindet, ist so massiv, dass sie natürlich die Menschen auch überfordert. Und es gibt, wie überall, es gibt sehr dunkle Seiten und es gibt sehr helle Seiten. Für mich ist das ganze Land traumatisiert durch eine wirklich 60-jährige Gewaltherrschaft der Kommunisten. Was dort passiert ist mit der Kulturrevolution, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist ja auch der Anlass meiner Trilogie. Ich habe gemerkt, wie wenig wir über dieses Land wissen hier und wie wichtig es auch für uns wird. Und ich möchte meinem Leser eigentlich dieses zeitgenössische, das heutige China mit all seinen Problemen näher bringen durch gut erzählte Geschichten.
Überwiegen für Sie inzwischen die Probleme?
Oh ja. Also ich werde häufig auf Lesungen gefragt, mein Gott, China wird so mächtig, müssen wir Angst vor China haben? Und ich antworte immer, bevor wir Angst vor China haben, müssen wir erstmal Angst um China haben. Weil dieses Land ist so viel fragiler im Inneren, als wir das von außen sehen, dass eine so wackelige Gesellschaft und die Partei, das Einzige, was die noch können, ist, das Land mit Druck zusammenzuhalten. Das wird ja immer massiver, die Verfolgung, die Zensur. Andere Meinungen werden viel, viel mehr heute unterdrückt, als es vor 10 Jahren der Fall war. Also die Parteiführung ist so unsicher, weil sie die Probleme natürlich kennen. Und weil sie keine andere Lösung haben, als zurückzugehen.
Wie erfahren Sie, wie kommen Sie an Ihre Informationen? Wie offen sind denn die Menschen zu Ihnen?
Das ist ein Phänomen. Also ich spreche nicht genug Chinesisch, um diese Interviews
Aber Chinesisch
zu machen.
Sprechen Sie?
Nicht so, dass ich Interviews machen kann. Ich habe eine Freundin, mit der ich seit 25 Jahren zusammenarbeite, eine Chinesin, eine Journalistin, die mich auf allen Reisen begleitet, die übersetzt, die mir aber auch die Kultur übersetzt, das Land übersetzt. Und wir haben wirklich für jeden Roman war ich 3-4 Mal dort und habe recherchiert und bis in die kleinsten Details Figuren entwickelt, Charaktere entwickelt, weil ich das ja alles, ich bin Deutscher, ich bin kein Chinese. Und die größten Komplimente, die ich dann bekomme, ist zum Beispiel in Amerika, wenn ich da auf Lesereise bin, da sind dann häufiger American Chinese unter den Zuhörern und die kommen dann danach und sagen mir, sie wollten mich doch mal kennenlernen, wie jemand so authentisch über ihre Kultur schreiben
Aber
kann.
Dann müssen sie ja Menschen sehr eng kennengelernt haben. Also die müssen sich ja quasi
Richtig.
Ihnen öffnen.
Über die Jahre, das sind 2 Phänomene. Einmal die ich lange kenne und manchmal ist es einfach auch Fremde. Und ich stelle ihnen Fragen und sie können zum ersten Mal über Dinge reden, über die sie vorher noch nie reden konnten. Und das muss manchmal ein unglaublich befreiendes Gefühl sein, weil sie von mir auch nichts befürchten müssen. Ich fahre dann wieder weg. Sie wissen, dass ich irgendwelche Bücher schreibe, die in China ja nicht erscheinen dürfen. Mhm. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube, dieses Land hat so viele Krisen gleichzeitig. Vertrauen zum Beispiel, das habe ich gelernt, was für eine wichtiger, das habe ich da gelernt, weil ich das hier aus dem Westen kommend dann doch für selbstverständlich genommen habe, dass wir Vertrauen haben in bestimmte Dinge, bestimmte Institutionen. Das fehlt in China völlig.
Jetzt erst oder?
Nein, schon, also
da
in den
sprechen
letzten
Sie von
50
dem,
Jahren,
ja.
Da konnte ja seit der Kulturrevolution, hat mir mal ein Chinese gesagt, vertraut kein Chinese mehr einem anderen.
Aber nun gibt es ja eine unglaublich reiche Schicht inzwischen. Geht es denen denn gut?
Auf meiner letzten Reise habe ich, sagen wir mal, vielleicht 40 Menschen interviewt und das war eine Recherchereise zum am anderen Ende der Nacht und es ging, ich wollte da wohlhabendere Chinesen interviewen, das waren alles sehr reiche Menschen. Ich glaube, zwei von den vielleicht 40 wollten nicht weg. Alle anderen bemühten sich um ausländische Pässe zumindest, weil sie Angst haben, weil sie auch wissen, wie instabil das Land ist.
Und was macht das mit jemandem, der von sich sagt, ich liebe China?
Ich würde nicht sagen, ich liebe China. Ich liebe meine Frau. Also ich bin fasziniert von China. Und es ist immer eine große Herausforderung. Ich muss mich immer vielen Dingen stellen, die mir nicht vertraut sind, die ich dann vielleicht auch nicht gut finde. Und ich muss immer wieder versuchen, Dinge zu verstehen, die mir auf Anhieb erstmal schwer verständlich sind.
Und es bleibt aber immer der Blick des Westlers, oder?
Absolut.
Aber haben Sie da eigentlich jemals mit zu kämpfen? Wollten Sie mal einen anderen Blick einnehmen? Also gut, Sie sagen, es ist ein Lob für Sie, wenn ein Chinese oder ein amerikanischer Chinese zu Ihnen sagt, du kennst uns eigentlich sehr gut, aber trotzdem schauen Sie ja immer als Westler.
Absolut, das spiegelt sich auch in den Büchern. In beiden Büchern spielt ja im Burma-Roman eine Frau aus Amerika, in den China-Roman ein Amerikaner. Also dieses Lernen des Westlers, der nach Asien kommt, das thematisiere ich in allen Büchern, weil ich fühle mich weder wie ein Burmese noch wie ein Chinese.
Sein Fernweh bzw. seine Asienliebe hat der Autor Jan-Philipp Senka offenbar an seine Kinder weitergegeben. Jedenfalls habe ich mitbekommen, dass sie ein Buch zusammen mit ihrem, ich weiß nicht, ist ihr ältester Sohn oder ihr zweitältester Sohn, jedenfalls zusammen gemacht haben. Über Myanmar haben sie Fabeln und Märchen gesammelt und da hat er ihnen geholfen.
Ja, Jonathan hat in Burma ein paar Monate verbracht nach dem Abitur, weil er Englisch zweisprachig ist und er hat dort in zwei Waisenhäusern Englisch unterrichtet. Und wir haben noch mit einer amerikanischen Autorin zusammen Geschichten gesammelt, Märchen, Fabeln, die ich über die Jahre auch gesammelt habe, haben die zusammengetragen und haben die dann aufgeschrieben. Und da ist ein Buch draus geworden, Das Geheimnis des alten Mönchs. Und da haben wir sehr gut kooperiert. Wir haben auch eine Lesereise zusammen gemacht. Jetzt ist das Buch in Amerika erschienen, da waren wir zusammen. Also das war natürlich eine unglaublich schöne Erfahrung.
Lernt er eigentlich ein ganz anderes Myanmar kennen, als Sie? Setzen Sie sich darüber auseinander?
Ja, er war dann in Kalor auch und irgendwann telefonierten wir mal. Das geht ja heute alles. Und dann sagte er, Papi, dein altes Kalor gibt es gar nicht mehr. Und da habe ich gesagt, Jonathan, ich weiß, weil der ist natürlich mit meinen Erzählungen aus den 90ern aufgewachsen, hat da auch die Bücher gelesen und hat schon gemerkt, wie dramatisch sich das auch selbst in Kalor verändert hat.
Die Burma-Trilogie ist jetzt im Herbst abgeschlossen. Die China-Trilogie ist abgeschlossen. Es gibt dieses Buch über Fabeln und Legenden von Ihnen. Jetzt wird die Verfilmung, haben wir ja auch kurz drüber gesprochen. Welche Geschichten drängen denn jetzt aufs Papier?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also bei mir ist das so, ich habe verschiedene Geschichten, die so in meinem Kopf kreisen. Und ich werde manchmal gefragt, wie kommen Sie eigentlich auf Ihre Ideen? Und ich sage dann immer, die Ideen kommen auf mich. Meine Aufgabe ist es, bereit zu sein, dass Sie mich finden. Und ich warte jetzt mal die nächsten Monate ab.
Ist gar nichts?
Doch, aber Sie kreisen und will mal sehen, was mich als nächstes findet. Welche der Ideen, die in meinem Kopf kreisen, welches mich am meisten anspricht. Ich habe so zwei, drei. Aber das kann ich nicht, das ist keine intellektuelle Entscheidung. Das ist etwas, das sagt mir dann irgendwann mein Herz, da bin ich am nächsten dran, das berührt mich am meisten.
Wieder im Ausland sein?
Also, ja.
Also weiter Asien. Mhm. Und für den Film werden Sie auch viel reisen?
Nein, ich habe das Drehbuch geschrieben, aber ich verstehe nichts von Film. Ich habe jetzt ein bisschen geholfen und ich habe, wie gesagt, das Drehbuch geschrieben, aber das sollen die jetzt machen.
Jan-Philipp Senka, Das Gedächtnis des Herzens, also der dritte Teil der Burma-Trilogie, kommt im Herbst. Dankeschön für Ihren Besuch hier.
Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.